Sprechen wir von Gemeinde und von Familie. Und ihr könnt beides miteinander verbinden. Diese Gedanken habe ich schon vor 20 Jahren gepredigt, 2000. Es ist also das Jahr gewesen, wo wir jetzt ins dritte Jahrtausend hineingehen und sie werden immer aktueller und immer wichtiger. Eine Frage an die Kinder. Wir werden heute über die Kraft der Familie sprechen und ich möchte euch ermutigen, schreibt gut mit. Zumindest die, die schon ein bisschen schreiben können, die sieben Kraftquellen, die solltet ihr wissen. Aber bevor wir das aufschreiben, frage ich eine Frage an die Kinder. Zuerst einmal an die Kleinen und auch dann an die Großen. Funktioniert es nicht. Okay, gut. Soll ich ausschalten? Meine Quizfrage ist die heute Morgen. Kennt ihr die größte Kirche der ganzen Welt? Die größte Kirche der ganzen Welt. Das ist nicht der Stephansdom in Rom, sondern die größte Kirche der ganzen Welt, die findest du in Yamoussoukro an der Elfenbeinküste. Eine riesengroße Kirche mit 8000 Quadratmeter Grundfläche, 18.000 Leute passieren dann hinein, also eine riesengroße Kirche. Jetzt habe ich eine Frage. Kennt ihr die, schaut aus wie der Petersdom in Rom, aber ist noch größer. Kennt ihr die kleinste Kirche der Welt? Die kleinste Kirche der Welt findet sich in New York. Schaut mal, wie klein die ist. Die ist so klein, dass nur ein Pastor mit einem Ehepaar hinein kann. Mehr kommt er nicht hinein. Das ist die kleinste Kirche der Welt. Ja. So. Und jetzt frage ich euch noch was. Kennt ihr die kleinste Gemeinde der Welt? Die kleinste Gemeinde der Welt? Laut? Ganz richtig. Die Familie. Ganz richtig. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die Familie ist eine ganz kleine Gemeinde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch jetzt in dieser Zeit, auch wenn wir eine große Gemeinde sind, uns aufteilen in kleine Familien, in kleine Hauskreise und dort evangelisieren. Wir werden das noch ein bisschen besprechen. Ihr Lieben, die Bibel ist unser Beziehungshandbuch. Der Schöpfer hat uns ein Betriebsbuch, eine Betriebsanleitung mitgegeben. Und diese Betriebsanleitung heißt eben Bibel. Und das B von Bibel steht für Beziehungsführer. Wir haben hier in der Bibel eine Hilfe, wie man Beziehungen schafft, gestaltet und festhält. Ich gebe euch nur einige Texte, ihr braucht sie nicht aufschlagen, sie werden ja auch aufgenommen. Es gibt ja viele, viele Bibeltexte zum Thema Einander, Gemeinschaft. Zum Beispiel, wir haben heute einen am Anfang zur Sabbatschule gehört über das Wort einander. 1. Thessalonicher 3,12, liebet einander. Nehmet einander an, Römer 15, Vers 7. Grüßet einander, 2. Korinther 13, Vers 12. Wartet aufeinander, 1. Korinther 11, 33. Ordnet einander unter, Epheser 5, 21. Traget einander in der Liebe, Epheser 4, 2. Bekennet einander eure Sünden, Jakobus 5, 16. Bauet einander auf, Epheser 4, 29. Und so weiter und so weiter. Bis hin zu seid gastfrei untereinander, ohne Murren, 1. Petrus 4, 9. Seid freundlich untereinander, 1. Thessalonicher 5, 15. Seufzt nicht wiedereinander, Jakobus 5, Vers 9. Beißt und fresst euch nicht untereinander, Galater 5, Vers 15. Fordert einander nicht heraus, beneidet einander nicht, belügt einander nicht. Was auch immer da jetzt gesagt wird, es sind diese Einander-Texte, die uns zeigen, dass wir eine Familie sind. Die Bibel ist ein Beziehungsführer. Wie kann ich dieses Miteinander richtig gestalten? Das I steht für Information und Ratgeber für Ehe und Familie. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir die Bibel wieder als Grundlage verstehen für Beziehungen in der Ehe, in der Familie und dass wir hier auch den Herrn verherrlichen durch unsere Ehen und unsere Familien, denn das ist gelebtes Evangelium, wie wir miteinander umgehen in der Praxis. Das zweite B steht für Buch des Menschen für den Menschen. Die Bibel ist das Buch für das Menschsein. Und wenn wir wirklich Menschen sein wollen, dann brauchen wir dieses Buch als Leitung und Anleitung, um dieses Menschsein wieder zu praktizieren. Das E steht für Erfahrungsberichte anderer Familien. Wir haben in der Bibel viele, viele Geschichten von Familien, positive und negative Geschichten, woraus man lernen kann und sagen kann, nein, das mache ich nicht so wie der Jakob, ich mache das so wie der und so weiter und so weiter. Der Abraham als Beispiel. Das L steht für Liebe. Wir haben hier das Buch der Liebe und hier wissen wir, was Liebe heißt. Und wenn wir einander lieben sollten, dann wollen wir auf die Bibel uns beziehen. Und so möchte ich heute euch 7 Kraftquellen mitgeben für die Familie. Und ihr könnt das für eure Ehe und für eure Familie verwenden, aber ihr könnt es auch für eure Gemeinde verwenden. 7 Kraftquellen für eine starke Gemeinde. Und die erste Kraftquelle, die wir miteinander ein bisschen besprechen wollen, ist die Kraftquelle der Einheit. Amos Kapitel 3, Vers 3 ist da der Text. Die Bibel sagt es uns deutlich, Amos Kapitel 3, Vers 3, vielleicht könnt ihr das mit aufschlagen. Können etwa 2 miteinander gehen, wenn sie nicht einig sind? Einheit ist also ganz wichtig. Einheit und Einigkeit macht stark. Wie ist es möglich, dass so viele verschiedene eins sein können, in der Familie zum Beispiel? Der Mann ist anders als die Frau, die Kinder sind wieder anders, obwohl sie dieselben Eltern sind, wenn es 2 verschiedene Kinder sind, sind sie wieder ganz unterschiedlich. Wie können so unterschiedliche Menschentypen eins werden? Genau dasselbe in der Gemeinde. Wie ist es möglich, dass wir so eins sein können, obwohl wir so unterschiedlich und so verschieden sind? Ja, letztlich ist das nur eine Sache des Heiligen Geistes. Galater 5 sagt uns deutlich, dass die Frucht des Fleisches in Vers 20 die ist, dass wir uneinig sind, dass wir streiten, dass wir Zwietracht haben, dass wir Spaltungen haben. Das ist die Frucht des Fleisches. Und was haben wir in der Welt draußen? Wo ist denn der Friede? Wie viele Friedensverträge, wie viele Friedensmärsche, wie viele Friedensangebote wird gemacht und wo ist der Friede? Ja, weil wir die Bibel nicht als Grundlage haben für unsere Beziehungselemente. Die Frucht des Fleisches ist Streiterei und das macht krank und das nimmt uns die ganze Lebensenergie. Einigkeit macht stark. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in unseren Herzen haben und deshalb ist der heute Nachmittagsthema so wichtig, bleibt bitte alle da, dass wir jetzt dann verstehen, wie kriege ich den Heiligen Geist, gerade in dieser Zeit, der mir dann diese Einigkeit vermittelt. Ohne ihn ist das einfach nicht möglich, ohne diesen Geist. Wir haben gestern schon ein bisschen davon gesprochen. Es geht also in der Bibel um Einheit. Und es ist interessant, dass in der Bibel es nirgends einen Text gibt, was die Ehe betrifft, dass sie von Partnerschaft spricht. Wir reden aber von Partnerschaft. In der Bibel gibt es das Wort nicht, Ehe oder Partnerschaft, sondern in der Bibel gibt es nur ein Wort, ein Fleisch sein. Da wird Mann und Frau ein Fleisch sein. 1. Mose sagt es uns deutlich. Das heißt also, es geht um eine Einheit, um ein Fleisch sein. 1. Mose 2, Vers 24. Da wird Vater und Mutter verlassen und mit seinem Weibe anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Eine Einheit ist so wichtig. Und wenn ihr eine glückliche Familie haben wollt, dann muss Vater und Mutter eine Einheit sein. Eine gemeinsame, wie soll ich sagen, Front bilden für die Kinder. Und wir haben das mit unseren Kindern oft so gespielt. Die Kinder wollten gerne so zwischen uns hinein, zwischen Mama und Papa, so hineinschlüpfen. Und da haben wir sie nie hineinlassen. Wir sind ganz eng umschlungen gegangen und zwischen Papa und Mama kommt ihr nicht hinein. Wir haben sie gern gehabt, wir haben einen Kreis gebildet, wir haben sie gekuschelt, geknuddelt, aber zwischen Papa und Mama nicht. Denn wir sind ein Fleisch. Bis eines Tages. Da bin ich in eine Gemeinde gekommen, da sitzt die Sisi, mein Sohn, neben ihr und ich setze mich daneben hin und auf einmal sagt er, da war er schon 25 Jahre alt, jetzt bin ich zwischen euch. Aber er hat es verstanden, worum es geht. Es geht also darum, dass wir uns nicht gegenseitig ausspielen dürfen oder ausspielen lassen dürfen, sondern wir sind eine Einheit. Und genau dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Wir wollen nicht Partner von Jesus sein. Jesus ist nicht unser Co-Pilot, wie manche Autopickern vermitteln wollen, sondern wir sind mit Jesus ein Fleisch. Johannes Kapitel 17 sagt es ganz deutlich, schlag das auf mit mir. Wenn du das ewige Leben haben willst, sagt der Herr Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17, dann hast du dann das ewige Leben, Vers 3, wenn du Gott und Jesus Christus erkennst. Und das Wort erkennen heißt ein Fleisch sein. Adam erkannte sein Weib und sie war schwanger. So eins zu sein mit Gott, das ist ewiges Leben. Nicht Partnerschaft, so gehen wir halt auch pudeln miteinander und irgendwann einmal, wenn es nicht mehr gut geht, gehen wir auseinander. So Lebensabschnittspartner. Gott möchte nicht ein Lebensabschnittspartner sein in unserem Leben. Naja, wenn du halt alt wirst, brauchst du halt den lieben Gott ein bisschen, ne? Nimmst ihn halt mit. Nein, darum geht's nicht. Er möchte, dass du eins bist mit ihm. Und das sagt er dann im hohepriesterlichen Gebet, in dem er betet, Vater, ich möchte, Vers 23, dass ich in ihnen und du in mir bist, damit wir eins sind und dass die Welt erkennt, dass wir eins sind. Das ist die Einheit. Das ist nicht die Einheit, von der der Papst spricht. Von der ökumenischen Einheit. Dass wir so eine, wie soll ich sagen, ökumenische Suppe bilden. Der Mann und die Frau sind gleich. Nichts sind gleich, sie sind unterschiedlich. Wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gott möchte eine Einheit mit uns eingehen. Das sagt er in Johannes 17. Und das ist diese Elia-Botschaft, von der wir gestern noch heute gesprochen haben zum Schluss, dass der Vater mit dem Sohn wieder und das Herz der Söhne zu den Vätern wieder verbunden wird und wir eine Einheit bilden. Und diese Einheit ist deshalb auch in der Gemeinde so wichtig, weil wenn du diese Einheit mit Gott und Jesus hast, hast du auch gleichzeitig die Einheit mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Das ist, gehört zusammen. So, das war das erste, die erste Kraftquelle der Familie, die Kraft der Einheit. Merkt euch das? Ich werde euch weiter fragen. Die zweite Kraftquelle der Familie ist, ihr glaubt es nicht, die Kraft des Vorbildes. Es ist tatsächlich so. Ihr Lieben, wir glauben es oft nicht. Wir tun viel mehr reden und bekehren wollen als vorleben. Ein Beispiel. Schlagt mit mir auf, 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3. Und hier spricht der Apostel Petrus über ein ganz wichtiges Thema. 1. Petrus Kapitel 3. Und da sagt er in Vers 1 und 2, er spricht die Frauen an, die Männer haben, die noch nicht ganz mit Gott verbunden sind. Und dann sagt er zu diesen Frauen, die mit ihren Männern zusammen wohnen und verheiratet sind, die nicht gläubig sind oder nicht so intensiv mit Gott vereint sind, passt auf, ihr Frauen, wenn ihr solche Männer habt, dann beherrscht sie, sagt ihnen, was sie nicht tun sollen und bekehrt sie durch eure Mergelei und durch euer Schimpfen. Steht das nicht da bei dir? Hast du eine andere Bibel? Bei mir, hast du recht, steht das auch nicht. Und ich habe das deshalb so anders gesagt, weil wir immer glauben, wir können den anderen verändern. Und dann meint die Frau, ich werde meinen Mann schon so weit bringen, wo er hingehört. Geht nicht. Was sagt die Bibel? Das Gleiche sollt ihr Frauen euren Männern untertan sein, auf dass auch die Männer, die nicht glauben an das Wort Gottes, an die Bibel, durch der Frauen Wandel ohne Wort. Ha, ohne Wort. Stilles Vorbild gewonnen werden. Das ist eine Kraftquelle. Die Kraft des Vorbildes. Gewinnen ohne Worte. Das ist ein stilles Zeugnis. Und ich sage euch, das redet mehr als 10.000 laute Worte. Eine Schwester ist einmal zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass sie schon, ich glaube, 30 Jahre für ihren Mann gebetet hat, dass er endlich in die Gemeinde kommt und dass er auch Christ wird. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe immer das Prinzip gehabt, man muss beide Seiten kennenlernen. Und da musste ich dieser Schwester sagen, nachdem wir dann miteinander Bibelstunden gemacht haben und der Mann dann Jesus kennengelernt hat und eine Einheit mit ihm eingegangen ist, dass ich ihr sagen musste, weißt du, dein Mann hätte schon viel früher Jesus angenommen, wenn du nur ein bisschen anders zu ihm gewesen wärst. Versteht ihr? Diese Kraft des Vorbildes ist so wichtig, dass wir Menschen gewinnen und jetzt ihr Eltern, eure Kinder gewinnt durch euer Vorbild. Was nützt die Erziehung, wenn die Kinder eh alles nachmachen? Also, da beginnt's. Die Kraft des Vorbildes ist so wichtig. Jesus ist unser Vorbild. Er geht uns als guter Hirte voran und wir folgen ihm. Und genau das erwartet er auch von uns als Gemeinde, dass wir durch die Macht des Vorbildes wirken. Und nicht so sehr den anderen kritisieren und nörgeln, sondern selber machen. Und ihr Lieben, noch einmal, wie ich gestern gesagt habe, wenn die Kinder erzogen werden zu Hause, ist es wichtig, dass die Gemeinde im Vorbild die Erziehung unterstützen. Denn wenn ihr anders lebt, als die Eltern den Kindern lehren, dann wird das ein Chaos. Es ist toll, wenn wir alle in dieselbe Richtung gehen, nämlich dem Herrn Jesus nachgehen, dem guten Hirten. Und wenn er nach rechts geht, dann gehen wir nach links? Nein. Also, folge dem Herrn Jesus nach. Er ist der gute Hirte. Jesus lebte das Evangelium und das hatte die Menschen bewegt. Und sein Leben war es, in Lukas 7, Vers 19 bis 23, könnt ihr das nachlesen. Er ist ein Hirte gewesen, er ist vorangegangen und in Psalm 23 heißt es, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du gehst den richtigen Weg und ich folge dir und du bist mein Herr und auf dich schaue ich. Und ihr seht das auch an dem Bild hier so schön, gell? Wie die Kinder alles nachmachen, was wir tun. Also nicht viel reden, ausleben. Das wirkt viel mehr, als man glaubt. Die Kraft des Vorbildes. Ganz besonders nehme ich da ein Beispiel her. Stellt euch vor, da ist eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter. Ihr kennt ja das Schwiegermutterproblem. Ist ja in Österreich stärker, bei euch wahrscheinlich nicht so stark. Aber das Schwiegermutterproblem. Jetzt stellt euch vor, da ist eine Schwiegertochter, die sagt zu ihrer Schwiegermutter, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und dein Gott soll auch mein Gott sein und dein Volk soll auch mein Volk sein. Wie wünschten wir uns als Eltern, dass die Kinder das zu uns sagen? Mama, deine Gemeinde soll auch meine Gemeinde sein und dein Gott soll auch mein Gott sein. Das ist ja der Grund unserer Erziehung. Wie schön ist es, wenn das eine Schwiegermutter von der Schwiegertochter hört? Was muss da geschehen sein, dass Ruth zu dieser Erkenntnis kam bei Naomi? Denn das war die Schwiegermutter. Die musste ein stilles Vorbild gewesen sein für diese Tochter, für diese Schwiegertochter, die eigentlich aus dem Heidentum kam und vom Glauben an der Bibel und an Gott und an Jesus Christus noch nichts gewusst hat. Aber durch ihr stilles Vorbild kommt sie zu dieser Aussage, die wir doch alle wünschen, dass wir hören würden von unseren Nachbarn, von unseren Kindern, meine Lieben, ich möchte denselben Glauben haben wie ihr. Ich möchte in dieselbe Gemeinde gehen. Ich möchte denselben Gott haben wie ihr. Denn das ist, was ihr mir vorlebt, was ich mir eigentlich immer so wünsche. Denkt dann gestern an diese Glashaus-Illustration. Die Gemeinde, ein Glashaus. Denn da sollten die Blüten der Liebe, des Verzeihens, des gütigen Miteinanders wachsen können, in einer anderen Atmosphäre, in einer himmlischen Atmosphäre. Und wenn es draußen noch so kalt ist und eisig und lieblos ist und alle Blüten zerbrechen, können sie hier schon wachsen. Also, wie heißt die erste Kraftquelle? Laut? Die Kraft der Einheit. Ja, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Damit ihr nicht nach Hause geht und sagt, es war schön. Was hat er denn gesagt? Weiß ich nicht mehr, aber es war schön. Es wäre schade, wenn ihr da sitzt und nicht wisst, was wir gesagt haben. Also die Kraft der Einheit. Zweitens, die Kraft des Vorbildes. Ganz einfach. Und die Kinder können das schon mitschreiben. Einheit und zweitens Vorbild. Und die kriegt dann von mir einen Pickel. Ja? So, dritte Kraftquelle, die wir anschauen wollen, ist die Kraft der Erfahrung. In 1. Johannes Kapitel 1, ihr könnt es den 1. Johannesbrief aufschlagen mit mir, ist nicht so weit weg vom Petrusbrief. 1. Johannes Kapitel 1, da sagt er, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, was wir betastet haben, das verkündigen wir euch. Was wir erlebt haben, das verkündigen wir euch. Die Kraft der Erfahrung. Es geht hier um Bezeugen und nicht um Belehren. Die Kinder werden dann das machen, was die Eltern auch machen, wenn sie das erlebt haben und erfahren haben, wie stark der Herrgott ist. Und dass wir nicht einfach nur theoretisch über Gott wissen, sondern dass wir ihn erlebt haben, dass er uns berührt hat, dass wir ihn erfahren haben. Das ist eine gewaltige Hilfe in meinem Leben. Der Mensch des 21. Jahrhunderts fragt nicht mehr, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wie ich angefangen habe als junger Prediger 1977, da hat man noch eher die Frage gehabt, was ist wahr? Und da hat man noch gesagt, ich bin jetzt schon 10 Jahre in der Wahrheit. Habt ihr das gehört? So im Ohr, die Älteren? Ja, komm in die Wahrheit. Ja, heute fragt die nicht mehr. Heute sagen die Leute, ja, das ist deine Wahrheit, ich habe andere Wahrheit, das ist alles relativ. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Heute fragen die Leute nicht mehr nach Wahrheit. Jetzt brauchst du gar nicht mit der Wahrheit kommen. Und sagen, du, das ist Wahrheit. Und dann sagt die Tochter, ja, das ist deine Wahrheit. Ich schlafe mit meinem Freund vor der Ehe, das ist meine Wahrheit. So. Dann tut sich nichts mehr heute. Aber was heute die Menschen fragen ist, funktioniert's? Funktioniert dein Glaube? Und wenn er funktioniert, dann möchte ich ihn auch haben. Sie fragen nicht mehr, ob es wahr ist oder nicht. Sie fragen nur mehr, funktioniert's? Sie wollen Erfahrung haben. Sie wollen es erleben. Und das Problem der Esoterik ist, dass es teilweise funktioniert. Und deshalb hat sie so einen Zulauf. Und das ist so wichtig, dass wir diese Erfahrung weitergeben und die Kinder loslassen lernen und ihnen Erfahrungen machen lassen. Es ist sehr, sehr schwer. Ich habe das bei meinen Kindern ganz bewusst gemacht. Ich habe ihnen das Autofahren beigebracht. Das ist gar nicht so einfach, daneben zu sitzen und den Jungen das Volant in die Hand zu geben und zu sagen, jetzt fährst du. Ich hätte lieber gesagt, pass auf, schau her, ich fahre jetzt und schau mir zu, so fährt man die Kurven, so bremst man, so kuppelt man. Das wäre nicht hilfreich gewesen für ihn. Er musste selber die Erfahrung machen und ich musste daneben sitzen und alles zusammenziehen und hoffen, dass er das macht, was ich gesagt habe. Und da die Erfahrung machen lassen. Ja, auch einmal auf den Rheinstein zu fahren. Das war gar nicht so einfach, aber das ist das. Wir müssen die Kinder loslassen, ihnen Erfahrungen machen lassen und sagen, komm her, bet mir jetzt und du wirst sehen, der Heiland wird den verlorenen Schlüssel wiederfinden. Ich habe das oft nicht gemacht. Da sind wir auf Urlaub gewesen mit lieben Gästen, die haben Bibelstunden bekommen und da waren wir miteinander auf Urlaub und dann packen sie zusammen und wollten nach Hause fahren und sie haben den Schlüssel nicht gefunden, den Autoschlüssel. So, jetzt dachte ich mir innerlich, eigentlich sollten wir jetzt beten, damit sie eine Erfahrung mit Gott machen. Aber ich habe mich nicht getraut. Wisst ihr warum? Weil was ist, wenn er nicht findet? dann bin ich der Lackierte. Jetzt habe ich leise für mich gebetet und 2 Minuten drauf hat er ihn gefunden. Wer hat die Erfahrung gemacht? Ja, ich, aber nicht er. Bitte, lasst den Menschen Erfahrungen machen. Zeigt ihnen, wie ihr es macht und lasst sie selber Erfahrungen machen. Das bewegt die Leute. Das hält sie fest. Erlebnisse machen lassen und Gebetserfahrungen erzählen. Ihr Lieben, das geht heute fast nicht mehr. Ich höre kaum mehr Gebetserfahrungsstunden, Gottesdienste, wo Gebetserfahrungen erzählt werden. Die Welt weiß, wie das geht. Ich ärgere mich immer, wenn ich nach YouTube gehe, da hast du, bevor du das anschauen willst, mindestens jetzt schon zwei Werbungen drinnen. Bei jedem Fernsehstück mittendrin Werbung, 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 Werbung. Wisst ihr, was die Werbung ist? Nichts anderes als eine Erfahrungsstunde. Ja, ich habe zuerst es so oft gewaschen, dann ist es immer grau geblieben, jetzt habe ich das neue Waschmittel genommen und es ist weiß wie Schnee. Das ist eine Erfahrungsstunde. Die wissen das, wie das geht. Da lernt ihr Erfahrungen erzählen. So sollten sie machen. Den Kindern Erfahrungen erzählen, von früher her, was du erlebt hast. Aber nicht nur den kalten Kaffee vor 10 Jahren, sondern gestern, vorgestern, die Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Transparent sein. Zeigt den Kindern, zeigt den Gemeindegliedern, dass auch ihr Probleme habt und dass auch ihr kämpft, aber auch siegt mit dem Heiland. Und wie ihr das macht. Das ist das, was die Leute heute brauchen. Also, erstens haben wir gesagt, Kraft der Einigkeit. Zweitens, Kraft des Vorbildes. Drittens, Kraft der Erfahrung. Jawohl. So, jetzt kommt viertens. Die Kraft der Intimität, die Kraft der Liebe. Es ist ganz deutlich. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 sagt uns der Apostel Paulus, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14, es ist dieses selbstlose Dienen, was uns stark macht. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14, wir wollen das miteinander aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 14, und da heißt es, denn die Liebe Christi dringt uns. Achtung, es heißt hier nicht, denn die Liebe zu Christus drängt mich, sondern die Liebe Christi drängt mich. Es ist ein Unterschied. Denn die Liebe zu Jesus, die habe ich oder mal habe ich es nicht. Einmal ist Himmel hochjauchzend, einmal bin ich zu Tode betrübt. Aber die Liebe Jesu ist immer da. Und die drängt mich. Auch in schwierigen Zeiten, auch wenn es Probleme gibt in der Familie, in der Gemeinde, wo auch immer es ist, die Liebe Christi muss uns drängen. Er muss in meinem Herzen sein. Diese Einheit mit ihm muss mich dazu führen, dass ich letztlich dem anderen verstehen kann. Es ist die Kraft der Intimität, des selbstlosen Dienens, des freiwilligen Liebens und Dienens ohne Wenn und Aber, das Weinen mit den Weinenden und das Lachen mit den Lachenden. Muss aber ein bisschen die Ehepaare fordern. Ja? Wo haben wir denn Ehepaare da? Ist das deine liebe Gattin? Liebe Gattin, schau mal. Kennst du, weißt du, welche Socken er heute anhat, dein Mann? Das wäre Intimität, nicht? Das wäre Intimität. Ich brauche es gar nicht lachen, der hat nicht so laut gelacht. Kennst du die Lieblingsblume deiner Frau? Fein. Die BH-Größe? Da wird schon schwieriger, gell? Also, da müssen wir jetzt ein bisschen herausfinden, wie der andere tickt, was er braucht, was er hat und was er kann. Das ist Intimität, das ist die Kraft der Liebe, dass wir den anderen wirklich kennen und nicht nur die Kleidergröße, sondern auch das Empfinden, die Nöte, die Bedürfnisse des anderen herausfinden. Und zwar so tief herausfinden, dass wir sie stillen können, noch bevor er sie sagt. Das ist Liebe. Diese Intimsebenen, Da gibt es eine eigene Stunde davon. Zum Beispiel die Arbeitsintimität. Dass wir alles miteinander gemeinsam machen. Ist eine neue Erkenntnis jetzt. Wisst ihr das? 50% der Eltern ist männlich. Das vergessen viele bei der Erziehung. Sie glauben immer, das ist Sache der Mutter. Kinder, das ist so die Mutter. Nur weil du nicht zeugen kannst, bist du deshalb trotzdem ein Vater. Und du hast da auch noch Bedürfnisse bei deinem Kind zu stillen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen lernen, diese Intimsebenen, dass wir nicht nur sexuell intim sind, sondern dass wir auch intim sind in unseren Zielen. Auch zum Beispiel in unseren Problemen, dass wir miteinander Probleme lösen und je mehr wir haben gestern davon gesprochen, dass wir unseren Jungen in der Ehevorbereitung sagen, sie sollen Probleme sich machen, wenn sie keine haben, sollen sie sich's machen. Das muss ich ein bisschen erklären, hat meine Frau gesagt. Es ist so, dass wir lernen müssen, mit Problemen richtig umzugehen. Und da hatten sie die Aufgabe, sich hineinzuversetzen. Wenn sie keine Probleme hatten, habe ich gesagt, stell dir vor, du bist ein junger Papa und du bist eine junge Mama, ihr habt gerade ein Baby bekommen, aber die Mama sagt, mir gefällt der Kopf, die Decke am Kopf, ich möchte gerne weggehen und ein Seminar besuchen, warum möchte ich immer zu Hause bleiben? Und du sagst, du hast kein Geld, wozu ein Seminar? Bleib daheim beim Kind. Du hast eh genug Erfüllung. So, das ist ein Problem. Und jetzt, wie löst du das? Und so versuchen wir, den Jugendlichen zu zeigen, wie kann man kreativ Probleme lösen. Da ist noch keine Ärgernis dabei, da ist noch kein Zorn dabei. Und dann geht es noch ganz gut. Wir müssen lernen, Konflikte richtig zu lösen. Und dann kommt man durch den gelösten Konflikt stärker heraus. Man ist einiger geworden, intimer geworden. Man nennt das Krisenintimität. Das ist so wichtig, dass die Liebe uns eins werden lässt, wenn wir alles miteinander teilen und gemeinsam miteinander machen. Und so ist es auch bei unserem Heiland. Er kennt uns ganz genau. Weißt du, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast? Hast du sie nicht gezählt? Ich hab's leichter, gell? Aber der Heiland kennt sie alle. Und das kannst du dir vorstellen, so genau kennt er dich. Und so genau sollten wir uns auch untereinander ein bisschen kennen, was der andere möchte und bereit sein, mit ihm diese Meile mehr zu gehen, als er von mir verlangt. Matthäus Kapitel 5. Was war die erste Kraftquelle? Der Einheit. Zweitens? Vorbild. Drittens? Erfahrung. Viertens? Intimität. Die Kraft der Liebe. Ganz richtig. So, und jetzt kommt fünftens. Und ihr Lieben, Achtung, die Kraft der Ausgewogenheit. Die Kinder, wenn sie am Spielplatz gehen, ihr Kinder, geht ihr manches Mal am Spielplatz? Ja? Da gibt es eine Schaukel. Schauen wir mal. Da gibt es eine Schaukel. Haben Sie die Schaukel einmal gemacht, geschaukelt? Und jetzt musst du es einmal machen. Das ist ja ganz toll. Das mache ich noch manches Mal, wenn ich mit meiner Frau auf einen Spielplatz gehe. Auch heute noch, wenn wir oft Spaß haben, gehen wir auf einen Spielplatz und dann setzen wir uns auf so eine Wippe. Und dann macht Folgendes. Macht das mit eurem Partner einmal oder mit eurem Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Setzt euch auf die Wippe, Füße rauf und dann alleine durchs Verlagern des Gewichtes aufeinander zuzugehen, die Balance halten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Man kann gerne einmal den anderen oben sitzen lassen und verhungern lassen, gell? Das ist kein Problem. Aber aufeinander eingehen und so die Balance zu finden, das ist Arbeit. Und ihr Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch bitten, hütet euch vor Extremen. Die Bibel sagt uns in Sprüche Kapitel 8, Vers 20, dass wir ausgewogen sein müssen. Wir brauchen diese Ausgewogenheit, denn das ist eine Kraftquelle für uns. Egal, ob das jetzt in der Gemeinde ist oder in der Familie ist, hütet euch vor Extremen. In Sprüche 22, da heißt es, Vers 2, Reiche und Arme begegnen einander. Wir brauchen einander. Arm und Reich sind keine Gegensätze, sondern sind Ergänzungen. Auch in der Gemeinde. Hütet euch vor rechts und links, vor konservativ und vor liberal. Ich habe eine Predigt, die heißt konservativ, liberal oder treu. Meine Lieben, ich bin weder konservativ noch liberal. Ich möchte treu sein, dem Herrn Jesus nachfolgen. Der Herr Jesus sagt es ganz deutlich in einem Beispiel durch den Mose, in 5. Mose Kapitel 5, Vers 32 und 33, wo er sagt, geht bitte in der Mitte des Weges und hütet euch, rechts oder links runterzufallen. Haltet euch weder zur rechten noch zur linken. Es geht nicht um den Mittelweg. Es geht um den richtigen Weg, aber den in der Mitte gehen. Denn du kannst rechts runterfallen und du kannst links runterfallen. Und dem Teufel ist es völlig wurscht, wo du runterfällst. Hauptsache ist, dass du nicht mehr oben sitzt am Pferd oder am Weg bist, am richtigen Weg. Diese Ausgewogenheit ist so wichtig. Hütet euch vor Extremen, denn gerade die Extreme machen uns schwach und wir machen uns kaputt, wenn wir uns einander in diesen Extremen begegnen und vielleicht sogar noch das Heil absprechen. Wir sind gleichwertig, nicht gleichartig. Und so müssen wir lernen, aufeinander zuzugehen und soweit es möglich ist, wenn man Gewissen es zulässt, dem anderen zu verstehen und auch auf ihn einzugehen. Jeder ist gleichwertig, aber nicht andersartig. Jeder ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Eins in Jesus sein bedeutet eben, diese Einheit zu gewährleisten in der Wahrheit und nicht in den Extremen. Und ich möchte euch wirklich bitten, gerade in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit, in der wir leben, nüchtern zu sein und ausgewogen zu sein, sagt der Petrus. Nüchtern und ausgewogen. Frieden stiften, wo es nur möglich ist. Das ist unsere Aufgabe. Selig sind die Friedensstifter. Warum können sie Frieden stiften? Weil der Friedensprinz, Jesus, in unserem Herzen ist. Und ihr Lieben, das beginnt schon in der Familie, wo der Bruder mit der Schwester Unfrieden hat. Das gibt es bei euch nicht, gell? Dass du böse bist auf die Schwester. Oder? Nein. Der Herr, weißt du, wenn der Herr Jesus da drinnen wohnt, dann ist Friede im Herzen. Und dann kannst du auch Friede zu Hause machen. Das ist ganz wichtig. Also, wie heißt die erste Kraftquelle? Einheit. Zweitens? Vorbild. Drittens? Erfahrung. Viertens? Ausgewogenheit. Das ist ganz wichtig. Na, warte mal, viertens war? Liebe. Fünftens? Ausgewogenheit. Ganz richtig. Das ist so wichtig. Haltet das fest als Gemeinde, Familie oder als große Familie. So, jetzt kommt die nächste Kraftquelle. Und die heißt Mission. Ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich eine Kraftquelle. Die Bibel sagt es uns in Römer Kapitel 10, Vers 10, dass wir nicht nur gerettet werden durch den Glauben. Römer 10, Vers 10, schlag das mit mir mal auf. Das ist ganz interessant, was da der Paulus uns da sagt. Wir werden nicht nur gerettet durch den Glauben, Römer 10, Vers 10, sondern wenn man auch mit dem Munde bekennt. Das heißt also, gerettet durch das Bekenntnis meines Glaubens. Durch die Mission, die Mission ist eine Kraftquelle, die wir auch zu wenig in Anspruch genommen haben. Ich möchte euch ermutigen, dass wir hier auch mehr und mehr Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben für andere Menschen. Zeugnis geben von dem, der in meinem Herzen ist und der den anderen liebt und für den anderen da ist und ihm dient, egal ob es wert ist oder nicht. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das zu Hause macht, in der Familie, denn letztlich sind ja unsere Kinder Heiden von Natur aus. Und du musst sie zu Jesus führen. Und da genügt es nicht einfach nur, um zu sagen, Kinder, der Sabbat ist der richtige Ruhetag und jetzt gehen wir am Sabbat in die Gemeinde. Ja, die gehen, weißt du, wie lange so in die Gemeinde, solange sie deine ihre Füße unter deinem Tisch haben. Aber wenn sie dann älter werden, dann sagen sie, Dankeschön, ich gehe nur in die Gemeinde. Da haben wir was versäumt. Wir haben ihnen nicht bezeugt, dass wir nur deshalb in die Gemeinde gehen, weil es Gebote gibt, sondern weil da der Herr Jesus ist. Die Kraft der Mission beginnt zu Hause, in der Familie. Und letztlich ist es auch eine Kraftquelle, die Leben rettet. Und ich möchte euch ermutigen, es in der Familie einmal zu beginnen. Die Bibel sagt, du wirst mein Zeuge sein, Apostelgeschichte Kapitel 1. Wo wir es beginnen, mein Zeugnis? In Jerusalem. Das ist deine Familie. In der Gemeinde, da bist du zuerst einmal Zeuge. Und dann kannst du Zeuge sein in der Welt draußen. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt wirklich in dieser Zeit, in der wir heute leben, kleine Gruppen zu bilden. Familien als Hauskreise für andere Familien da zu sein. Und ihnen ein Zeugnis zu sein, wie schön es ist, mit Jesus zu leben und diese Freiheit in Jesus zu erleben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr keine Familie habt, dann gründet einen Hauskreis, teilt die Gemeinde auf in kleine Hauskreise. Denn es kann sein, dass ihr bald nicht mehr so zusammensitzen könnt am Sabbat. Dann macht Hauskreise. Und das sind Dienstkreise. Dient den anderen, dem Nachbarn. Zum Beispiel, der Nachbar oder die Nachbarin hat einen Wunsch oder ein Bedürfnis. Das haben die meisten Menschen. Neben dem Bedürfnis nach Liebe und nach Verständnis und Vergebung, auch das Bedürfnis nach Freiheit. Jeder möchte frei sein, oder? So, jetzt gibt es aber viele, die sind nicht frei. Zum Beispiel, die wollen gerne aufhören zu rauchen und können nicht. Ja? Ich mache das manches Mal, da gehe ich, wenn ich so spazieren gehe, da sehe ich Leute vor der Tür stehen, vom Krankenhaus, da gibt es so Raucherplätze, die dürfen dann da draußen rauchen. Wenn es gerade im Winter ist, ist es oft so, dann tut es mir leid. Da stehen sie da draußen und ziehen da an ihrer Zigarette, weil sie nicht anders können und nicht anders mehr dürfen. Sie dürfen nirgends mehr rauchen, das ist ja toll. Und jetzt sage ich dann zu ihnen, na, ihr tut es mir leid. Jetzt aber ehrlich, ihr tut es mir wirklich leid. Ihr müsst da draußen wie Aussätzige stehen und eure Zigarette. Ja, sagen sie, wir wollen eh aufhören, aber wir können nicht. Ich bin da für sie. Ich helfe ihnen. Wisst ihr, wie das macht? Ganz einfach. Ich habe 40 Jahre Erfahrung in Raucherentwöhnung und habe die schönsten Erfahrungen gemacht, Menschen zu Jesus zu bringen durch den Raucherentwöhnungskurs. Und das könnt ihr auch. Und diese Erfahrung habe ich jetzt niedergelegt in einem DVD-Bericht. Das heißt also, die heißt Endlich frei von Amazing Discoveries. Ihr könnt diese DVD haben. Und mit dieser DVD könnt ihr jeden Nachbarn, jeden Freund freimachen von der Zigarette. Da steht dann drin, wie ihr das macht. Und ihr könnt die Menschen zu Jesus führen. Denn sie wissen letztlich, frei kann uns nur einer machen. Nämlich Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, ladet die Leute ein zu euch nach Hause, schaut euch diese Sequenzen an, zeigt ihnen, wie man frei wird und wächst so zusammen. Ihr werdet Freunde und die Leute wollen mehr wissen. Eine Dame kam zu mir nach einem Rauchentwöhnungskurs und sagte mir, Herr Fuchs, jetzt haben Sie mir geholfen, frei zu werden von der Zigarette. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Können Sie mir da auch helfen? Sie werden vertrauter zu dir und du kannst ihnen noch weiterhelfen und sie weiterführen. Wenn du nicht weißt, wie du einen Hauskreis machst, kannst du das mit einer DVD machen, indem du die Raucher einlädst zu dir nach Hause, beginnt ein Hauskreis. Die Leute sind mit euch ungefähr 8 Einheiten zusammen und am Ende wollen sie noch mehr wissen. Und dann könnt ihr einen richtigen Hauskreis gründen. Ich möchte euch ermutigen dazu. Draußen sind diese DVDs, wenn ihr sie anschauen wollt, könnt ihr sie nachher anschauen. Wenn ihr sie mitnehmen wollt, nehmt sie mit. Die Schriftenverwalterin wird sich aufschreiben, wer was mitgenommen hat. Und unter der Woche gebt ihr dann das Geld und sie schickt es mir dann. Rettet das Leben, rettet die Menschen in diesen Hauskreisen, die Kraft der Mission. Mein Einfluss im Heim ist einfach so groß. Wir haben gestern davon gesprochen. Was haben Sie in deinem Haus gesehen? Wen erleben Sie in deinem Heim? Das ist die Kraft der Mission. Und eines ist interessant, wenn man für andere sich einsetzt, es gibt da draußen auch dieses ABC des Glaubens, ich denke, ihr kennt das schon, das sind Bibelstunden, die ich zusammengestellt habe zum Thema dreifache Engelsbotschaft. Und wenn du nicht weißt, wie du die dreifache Engelsbotschaft verkündigst, kannst du das ABC des Glaubens nehmen und mit den Leuten eine Stunde nach der anderen hin zu Jesus führen. Und ich sage euch eines, diese schöne Erfahrung zu erleben, mit einem Menschen ein Jahr, zwei Jahre Bibel zu studieren und dann zu sehen, wie er sagt, wie du heute es gehört hast, bei unseren Memento-Medien, ich möchte mich jetzt taufen lassen. Wir haben jetzt in unserer Gemeinde im Spital eine Taufe gehabt von einem Ehepaar, ein adventistisches Ehepaar, hat sie kennengelernt, hat ihnen dann 4 Jahre lang Bibelstunden gegeben. Und dann haben sie gesagt, Bruder Fuchs, die sind jetzt fertig zur Taufe. Prüf sie noch. Und dann habe ich sie kennengelernt, die waren wunderbar vorbereitet und wir haben eine wunderschöne Taufe gehabt. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn eine Gemeinde 15, 20 Hauskreise hat und in jedem Hauskreis ist ein Interessent? In kürzester Zeit müsst ihr anbauen. Der Heiland kommt bald, Familien für Familien, in der Familienevangelisation. Nehmt euch eine Familie vor. Und die Kinder können mit den Kindern erzählen. Die Kinder sprechen die Kinder an, die Mutter die Mutter, die Mutter die Vater die Väter. Und so könnt ihr einander helfen und füreinander da sein. So, jetzt haben wir noch, das erste war Einigkeit. Zweitens, drittens, Erfahrung. Viertens, Liebe. Fünftens, Ausgewogenheit. Sechstens, Mission. Die Kraft der Mission, glaubt ihr noch zu wenig? Ich sage es noch einmal. Für die Kinder, da kommt dann noch eine Kindergeschichte. Da war es Winter und da sind zwei im Winter im Schnee gegangen und sie haben nicht mehr nach Hause gefunden. Und sie sind da herumgeirrt im Wald, es war Nebel, es war alles weiß, sie haben nicht den Weg mehr gefunden. Und der eine war schon so müde und hat gesagt, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr und ich setze mich jetzt da hin. Und sagt der andere, nicht hinsetzen. Warum? Warum? Ja. Genau, das ist ja kalt gewesen. Wenn du es dich nicht bewegst, du erfrierst. Ich lass dich da nicht sitzen. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Lass mich sitzen, sagt der andere. Nein, auf keinen Fall, weil wenn du jetzt sitzen bleibst, frierst du ein. Dann nimmt er den und nimmt ihn noch, er war selber schon so müde, nimmt ihn noch auf die Schulter und stapft mit diesem armen Mann auf dem Rücken und geht noch in Richtung des Dorfes. Und er kommt tatsächlich zum Dorf. Und als er zum Dorf kam, hat er gemerkt, dass er selber warm geworden ist, weil er den schweren Mann auf dem Rücken gehabt hat. Er hat sich selber gerettet. Kraft der Mission. So, das Letzte, was ich noch euch mitgeben möchte für heute Vormittag, ist die Kraft der Reformation. Ihr Lieben, es ist so wichtig, die Kraft der Reformation zu erleben. Es heißt in Hesekiel Kapitel 18, Vers 32, bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und in dieser Zeit, in der wir heute leben, wo so vieles drunter und drüber geht, passiert das ja nur deshalb, damit Gott die Menschen aufweckt. Das sind Posaunenschalle, die die Menschheit erreicht. Das sind Nachdenken. Sie merken plötzlich, ihre Götter zerbrechen. Der Gott der Medizin hat keine Antwort. Der Gott der Wissenschaft, der Wirtschaft, wie auch immer die Götter heißen, zerbrechen jetzt. Finanz, alles zerbricht. Und das ist gut so, damit sie wissen, es gibt einen Gott, der für sie wirklich da ist. Und deshalb nutzt bitte die Möglichkeit jetzt, denn Gott lässt das zu, damit wir uns bekehren, umkehren. Und wie das praktisch ausschaut, werden wir heute Nachmittag besprechen miteinander. Bekehrung öffnet uns für den Geist. Ihr wisst, in Joel Kapitel 3 heißt es, dass bevor Jesus wiederkommt, der Heilige Geist ausgegossen wird in starkem Maße. Und die Frage ist heute die, nicht wann wird der wieder Jesus wiederkommen, sondern jetzt ist die Frage, haben wir genug Öl? Haben wir genug Öl in den Lampen als kluge Jungfrauen. Jetzt müssen wir Öl kaufen, wo es Finsternis, Mitternacht ist. Jetzt ist die Zeit des Ölkaufens. Und im Joel sagt der Prophet ganz deutlich, dass am Ende der Herr Jesus, wenn er wiederkommt und das Ende der Welt kommt, das, was passiert, alle werden vom Heiligen Geist erfüllt. Wir werden Zeugnis geben, wir werden weissagen und dann sagt er, da muss aber vorher was passieren. Denn in Joel Kapitel 3 sagt er, und dann kommt der Geist Gottes. Und da kommt vorher Kapitel 2. Und in Joel Kapitel 2 steht, bekehret euch von mir mit ganzem Herzen, mit Fasten und Beten. Und er spricht da die Männer an, die Frauen und die Kinder an. Und er sagt, ihr Lieben, wir müssen uns ernstlich bekehren jetzt in dieser Zeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Und das ist diese Botschaft für heute, dass wir uns hier mit Öl versorgen, damit der Geist Gottes dann im Spätregen kommen kann. Die Versöhnung in Malachi Kapitel 3, haben wir schon gesagt, als Vorbereitung auf den großen Tag der Erlösung beginnt jetzt im Heim. Reformation beginnt im Heim, in der Familie, im kleinen Kreis. Gründet kleine Kreise, Kreise der Reformation in euren Gemeinden und macht es wirklich, was da steht, dass wir aufgerufen werden, die Veränderung in unserem Herzen durchzuführen. Und das geschieht in der Andacht. Genaueres werden wir heute Nachmittag dann kennenlernen. Wenn ihr mehr wissen wollt von diesem Thema Home Power, es gibt das Buch von Ron und Colin Flowers, Home Power beim Toplife Wegweiser Verlag. Noch einmal, zuerst war es die Kraft der Einheit. Zweitens, die Kraft des Vorbildes. Drittens, die Kraft der Erfahrung. Sehr gut. Viertens, die Kraft der Intimität, der Liebe. Und die Kraft der Ausgewogenheit. Und die Kraft, jawohl, der Mission. Und die Kraft der Reformation. Es ist so wichtig, dass wir das festhalten in unserem Leben. Dann werden wir eine starke Gemeinde sein. Dann werden wir starke Familien haben. Und so wollen wir jetzt zum Abschluss dieses Seminarlied singen. Family, Familie, wir sind Familie. Jesus ist unser Herr. Und ich bin so froh, er brachte uns zusammen. Und ich bin so dankbar, dass Gott der Vater unser Gott ist. Das wollen wir zweimal singen. Und wenn wir dazu aufstehen und Gott die Ehre geben, Family, we are family. Es ist das Lied Nummer 490, glaube ich. Ja?